Was geschieht, wenn ein Reich äußerlich stark wirkt, aber innerlich an Schuld, Stolz und Schmerz zerreißt? In 2. Samuel 17-20 sehen wir David in Tagen tiefer Erschütterung. Intrigen, Flucht, Verrat, Tod und Rückkehr liegen dicht beieinander. Und mitten in all dem zeigt sich, Gottes Geschichte mit seinen Gesalbten geht weiter. Selbst wenn menschliche Herzen verwundet und verworren sind. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Und heute gehen wir durch Kapitel voller Spannung und Trauer, in denen Gottes Treue nicht laut auftritt, aber alles trägt. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute, menschliche Klugheit, kann viel bewegen, aber Gott lenkt den Ausgang. Und selbst nach bitterem Zerbruch bleibt seine Gnade am Werk. Wenn du dieses Werk unterstützen möchtest, ist eine ehrliche Rückmeldung in deiner App ein großes Geschenk. Mich berühren diese Kapitel, weil sie so ungeschönt sind. David ist nicht nur König, sondern Vater, Flüchtling, Trauernder und ein Mann mit offener Vergangenheit. Und ich merke dabei, wie real die Bibel vom Leben spricht. Schuld verschwindet nicht folgenlos und doch zieht Gott selbst durch beschädigte Geschichten seine Linie der Treue. Heiliger Geist, gib uns ein hörendes Herz. Wenn Menschenstimmen laut durcheinander gehen, schenke uns Demut in Konflikten, Wahrheit in der Verwirrung und Vertrauen darauf, dass Gottes Wille tiefer reicht als menschliche Pläne. Amen. Nun sagte Ahithophel zu Absalom: Ich will mir 12.000 Mann auswählen und mich noch in dieser Nacht aufmachen, um David zu verfolgen. Ich werde ihn dann überfallen, während er noch ermattet und mutlos ist, und werde ihn in solchen Schrecken versetzen, dass die gesamte Mannschaft, die er bei sich hat, die Flucht ergreift und ich den König allein erschlagen kann. Dann will ich alles Volk zu dir zurückbringen, wie man eine junge Frau zu ihrem Gatten zurückbringt. Du trachtest ja doch nur einem Manne nach dem Leben, während das ganze übrige Volk unversehrt bleiben soll. Der Rat fand den Beifall Absaloms und aller Ältesten der Israeliten. Dennoch befahl Absalom: Man rufe noch den Archita Husai, wir wollen doch auch seine Absicht hören. Als nun Husai zu Absalom gekommen war, sagte dieser zu ihm: So und so hat Ahithophel geraten, sollen wir seinen Vorschlag ausführen? Wenn nicht, so rede du. Da antwortete Husai dem Absalom: Diesmal ist der Rat, den Ahithophel erteilt hat, nicht gut. Er fuhr dann fort: Du weißt wohl, dass dein Vater und seine Leute Helden sind und voll wilden Mutes, wie eine Bärin auf dem Felde, der man die Jungen geraubt hat. Außerdem ist dein Vater ein Kriegsmann, der seine Leute nicht Nachtruhe halten lässt. Gewiss hat er sich schon jetzt in irgendeiner Schlucht oder sonst wo versteckt. Sollten nun gleich im Anfang einige von unseren Leuten fallen, so wird jeder, der es hört, behaupten: Die Leute, die es mit Absalom halten, haben eine Niederlage erlitten. Da würde dann auch der Tapferste, der ein Herz wie ein Löwe hat, sicherlich den Mut sinken lassen. Ganz Israel weiß ja, dass dein Vater ein Held ist und wie tapfer die Männer sind, die er bei sich hat. Ich rate vielmehr, lass ganz Israel von Dan bis Beerseba bei dir sich versammeln, so zahlreich wie der Sand am Meer, und ziehe dann persönlich in ihrer Mitte ins Feld. Treffen wir ihn dann an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, so fallen wir über ihn her, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Und es soll von ihm und allen Männern, die er bei sich hat, auch nicht einer übrig bleiben. Zieht er sich aber in eine Stadt zurück, so soll ganz Israel Seile an die betreffende Stadt legen und wir schleifen sie ins Tal hinunter, bis auch nicht ein Steinchen mehr dort zu finden ist. Da erklärten Absalom und alle Israeliten: Der Rat des Architas Husai ist besser als der Rat Ahithophels. Der Herr hatte es nämlich so gefügt, dass der gute Rat Ahithophels verworfen wurde, weil der Herr Unheil über Absalom bringen wollte. Hierauf teilte Husai den Priestern Zadok und Abiatar mit: So und so hat Ahithophel dem Absalom und den Ältesten der Israeliten geraten, und so habe ich geraten. Lasst also jetzt in aller Eile folgende Botschaft an David gelangen: Bleibe über Nacht nicht mehr in den Niederungen der Wüste, sondern setze auf jeden Fall hinüber, damit der König nicht mit allen Leuten, die er bei sich hat, vom Verderben ereilt wird. Jonathan und Ahimaaz hatten aber ihren Standort bei der Quelle Rogel und eine Magd musste von Zeit zu Zeit hingehen und ihnen Nachricht bringen. Dann gingen sie jedes Mal hin und erstatteten dem König Bericht, denn sie durften sich nicht sehen lassen, dass sie in die Stadt hätten kommen können. Aber ein Knabe bemerkte sie und teilte es Absalom mit. Der entfernte die beiden sich eiligst und begaben sich in das Haus eines Mannes zu Bachurim. Dieser hatte in seinem Hofe eine Zisterne, in die sie sich hinabließen. Die Frau nahm dann eine Decke, breitete diese oben über die Zisterne aus und schüttete Grütze darüber, sodass man nichts bemerken konnte. Als nun die Leute Absaloms zu der Frau ins Haus kamen und fragten, wo Ahimaaz und Jonathan seien, antwortete ihnen die Frau: Sie sind von hier nach dem Wasser weitergegangen. Als jene sie nun trotz alles Suchens nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Nach ihrem Weggang stiegen dann die beiden aus der Zisterne herauf, gingen weiter, erstatteten dem König David Bericht und sagten zu David: Macht euch auf und setzt eilends über den Jordan, denn so und so hat Ahithophel in Bezug auf euch geraten. Da machte sich David mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf den Weg, und sie setzten über den Jordan. Bis der Morgen tagte, befanden sich alle bis auf den letzten Mann auf der anderen Seite des Jordans. Als nun Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, ließ er seinen Esel satteln und machte sich auf den Heimweg nach seinem Wohnort. Nachdem er dort sein Haus bestellt hatte, erhängte er sich. Seine Leiche wurde dann im Begräbnis seines Vaters beigesetzt. David aber war bereits in Mahanaim angekommen, als Absalom mit allen Israeliten über den Jordan setzte. Anstelle Joabs hatte Absalom dem Amasa den Oberbefehl über das Heer übertragen. Dieser Amasa war der Sohn eines gewissen Jitra, eines Ismaeliten, der mit Abigail, der Tochter des Nahas, der Halbschwester der Zeruja, der Mutter Joabs, ein Verhältnis gehabt hatte. So lagerten sich denn die Israeliten unter Absalom in der Landschaft Gilead. Als aber David in Mahanaim angekommen war, hatte Sobi, der Sohn des Nahas aus Rabba, der Amoriter und Machir, der Sohn Amiels aus Lodebar und der Gileaditer Barzillai aus Rogelim, Ruhebetten, Becken und irdenes Geschirr, dazu Weizen, Gerste, Mehl, geröstetes Korn, Bohnen, Linsen, Honig und Butter, Kleinvieh und Kuhkäse für David und seine Leute zur Nahrung gebracht. Denn sie hatten gedacht, die Leute müssen in der Steppe hungrig, müde und durstig geworden sein. Nun musterte David das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte Anführer ein über je 1000 und über je 100 Mann. Dann ließ David das Heer ausrücken, ein Drittel unter dem Befehl Joabs, ein Drittel unter Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, und das letzte Drittel unter dem Befehl Ittais aus Gad. Dabei sagte der König zu der Mannschaft: Ich will auch mit euch ausziehen. Aber die Leute entgegneten: Nein, du darfst nicht mitziehen, denn wenn wir geschlagen werden, wird man sich um uns nicht kümmern. Und wenn auch die Hälfte von uns fiele, würde man sich um uns nicht kümmern. Du dagegen bist so viel wert wie 10.000 von uns. Außerdem ist es besser, wenn du uns jederzeit von der Stadt aus Hilfe leisten kannst. Da antwortete ihnen der König: Ich will eurem Wunsche nachkommen. Hierauf trat der König neben das Tor, während das ganze Heer nach Hunderten und Tausenden auszog. Dem Joab, Abisai und Ittai aber erteilte der König den Befehl: Geht mir schonend mit dem jungen Mann, mit Absalom, um. Und das gesamte Kriegsvolk hörte es mit an, wie der König allen Anführern diesen Befehl in Betreff Absaloms erteilte. Als so das Heer ins Feld gegen die Israeliten gezogen war und es im Walde Ephraim zur Schlacht kam, wurde dort das Heer der Israeliten von den Leuten Davids besiegt, sodass sie an diesem Tage dort eine schwere Niederlage, einen Verlust von 20.000 Mann erlitten. Der Kampf breitete sich dann über die ganze Gegend dort aus und der Wald brachte an diesem Tage noch mehr Leuten den Tod, als das Schwert es getan hatte. Da kam Absalom zufällig den Leuten Davids zu Gesicht. Er ritt nämlich auf einem Maultier, und als dieses unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinte geraten war, blieb er mit dem Haupt an der Terebinte hangen, sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte, nachdem das Maultier unter ihm davongelaufen war. Als das ein Mann sah, erstattete er dem Joab die Meldung. »Ich habe soeben Absalom an einer Terebinte hängen sehen«, da erwiderte Joab dem Manne, der ihm die Mitteilung gemacht hatte. »Nun, wenn du ihn gesehen hast, warum hast du ihn dort nicht gleich zur Erde heruntergeschlagen? Ich wäre dann in der Lage gewesen, dir 10 Silberstücke und einen Gürtel zu geben.« Der Mann aber antwortete dem Joab: »Und wenn mir 1000 Silberstücke in die Hand gezahlt würden, wollte ich mich doch nicht an dem Sohne des Königs vergreifen. Wir haben ja mit eigenen Ohren gehört, wie der König dir und Abisai und Ittai den bestimmten Befehl gegeben hat. Verfahrt mir schonend mit dem jungen Manne, mit Absalom. Hätte ich mich nun frevelhaft an seinem Leben vergriffen, so wäre die ganze Sache dem König doch nicht verborgen geblieben und du selbst würdest dich abseits stellen.« Da sagte Joab: »Ich mag hier bei dir keine Zeit verlieren.« Hierauf nahm er 3 Speere in die Hand und stieß sie dem Absalom ins Herz, während er, noch lebend, in den Zweigen der Terebinte hing. Dann traten 10 Knappen Joabs Waffenträger rings hinzu, schlugen Absalom herunter und töteten ihn vollends. Darauf ließ Joab ein Zeichen mit der Posaune geben, da standen die Leute Davids von der Verfolgung der Israeliten ab. Denn dem Volk wollte Joab Schonung erweisen. Darauf nahmen sie Absalom, warfen ihn im Walde in eine große Grube und türmten einen gewaltigen Steinhaufen über ihm auf. Alle Israeliten aber flohen, ein jeder in seinen Wohnort. Absalom hatte aber schon bei seinen Lebzeiten den Denkstein, der im Königstal steht, genommen und ihn für sich aufgerichtet. Er hätte nämlich gedacht: »Ich habe keinen Sohn, der meinen Namen in der Erinnerung erhalten könnte.« Er hatte also den Denkstein nach seinem Namen benannt, und darauf heißt er bis auf den heutigen Tag Absaloms Denkmal. Ahimaaz aber, der Sohn Zadoks, sagte: »Ich möchte gern hinlaufen und dem König die Botschaft bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde verliehen hat.« Aber Joab erwiderte ihm: »Du bist heute nicht der rechte Mann für diese Botschaft. Ein andermal magst du Bote sein, aber heute darfst du die Botschaft nicht überbringen, weil ja der Sohn des Königs tot ist.« Hierauf befahl Joab seinen Mohren: »Gehe hin, melde dem König, was du gesehen hast.« Da warf sich der Mohr vor Joab nieder und eilte davon. Aber Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sagte nochmals zu Joab: »Mag kommen, was da will, lass doch auch mich hinter dem Mohren herlaufen.« Joab entgegnete: »Wozu willst du denn laufen, mein Sohn? Dir wird doch kein Botenlohn ausgezahlt werden.« Er antwortete: »Mag kommen, was da will, ich laufe.« Da sagte Joab zu ihm: »Nun, so laufe.« Da schlug Ahimaaz den Weg durch die Jordanaue ein und überholte den Mohren. David aber saß gerade inmitten der beiden Torpfosten, während der Speer auf der Mauer nach dem Tordach zuging. Als dieser nun Ausschau hielt, sah er einen einzelnen Mann heranlaufen. Da meldete es der Speer dem König durch Zuruf. Der König sagte: »Wenn es nur einer ist, so hat er gute Nachricht zu überbringen.« Während nun jeder immer näher kam, sah der Speer noch einen zweiten Mann heranlaufen und rief ins Tor hinein: »Ich sehe noch einen zweiten Mann allein heranlaufen.« Da sagte der König: »Auch der bringt gute Botschaft.« Der Speer rief dann weiter: »Am Laufen des ersten glaube ich, Ahimaaz, den Sohn Zadoks, zu erkennen.« Der König sagte: »Das ist ein braver Mann. Der kommt gewiss mit guter Botschaft.« Ahimaaz aber rief dem König zu: »Sieg!« Dann warf er sich vor dem Könige mit dem Gesicht zur Erde nieder und rief aus: »Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der die Männer dahin gegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben.« Der König aber fragte: »Geht es dem jungen Manne, dem Absalome, gut?« Ahimaaz antwortete: »Ich sah ein großes Getümmel, als des Königs Diener Joab deinen Knecht absandte, weiß aber nicht, was da vorging.« Der König entgegnete: »Tritt ab und bleibe hier stehen.« Da trat er ab und stellte sich abseits, als auch schon der Mohr ankam und ausrief: »Mein Herr, der König, lasse sich die Freudenbotschaft melden, dass der Herr dir heute den Sieg über alle verliehen hat, die sich gegen dich empört haben. Da fragte der König den Mohren, geht es dem jungen Manne, dem Absalom, gut? Der Mohr antwortete, wie dem jungen Manne, so möge es den Feinden des Königs, meines Herrn und allen ergehen, die sich in böser Absicht gegen dich auflehnen. Da erbebte der König, stieg in das Obergemach des Torgebäudes hinauf und weinte. Im Gehen aber rief er die Worte aus, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre doch ich selber statt deiner gestorben. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Als nun dem Joab berichtet wurde, dass der König um Absalom weinte und trauere, da wurde der Sieg an diesem Tage zur Trauer für das ganze Volk, weil jedermann an diesem Tage erfuhr, dass der König um seinen Sohn Leid trage. So stahl sich denn das Heer an jenem Tage zum Einzug in die Stadt heran, wie sich ein Heer heranstiehlt, das sich mit Schmach bedeckt hat, weil es in der Schlacht geflohen ist. Der König aber hatte sich das Gesicht verhüllt und wehklagte laut. Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da begab sich Joab zum König ins Haus und sagte, du hast heute alle deine Knechte offen beschimpft, obgleich sie heute dir sowie deinen Söhnen und Töchtern, deinen Frauen und Nebenweibern das Leben gerettet haben. Denn du hast denen, die dich hassen, Liebe und denen, die dich lieben, Hass erwiesen. Du hast ja heute offen gezeigt, dass dir an deinem Heerführern und Knechten nichts gelegen ist. Ja, jetzt weiß ich, dass, wenn nur Absalom noch lebte und wir anderen alle heute tot wären, dir das gerade recht sein würde. Nun aber stehe auf, lass dich öffentlich sehen und gönne deinen Knechten ein freundliches Wort. Denn ich schwöre dir beim Herrn, wenn du dich nicht öffentlich sehen lässt, so bleibt kein Mann mehr diese Nacht bei dir, und das wäre für dich schlimmer als alles Unglück, das du von deiner Jugend an bis jetzt erlebt hast. Da stand der König auf und setzte sich ins Tor. Und als es dem ganzen Volk bekannt wurde, dass der König im Tor sitze, erschienen alle Leute vor dem Könige. Als nun die Israeliten geflohen waren, ein jeder in seinen Wohnort, erhob das ganze Volk in allen Stämmen der Israeliten Vorwürfe gegen sich selbst. Überall hieß es, der König hat uns aus der Gewalt unserer Feinde errettet. Er hat uns von der Herrschaft der Philister befreit und jetzt hat er vor Absalom aus dem Lande fliehen müssen. Nun aber, da Absalom, den wir zum König über uns gesalbt hatten, in der Schlacht ums Leben gekommen ist, warum zögert ihr da noch, den König zurückzuholen? Sandte der König David zu den Priestern Zadok und Abiathar und ließ ihnen sagen, redet mit den Ältesten von Juda und gebt ihnen zu erwägen, warum wollt ihr die Letzten sein, die den König in sein Haus zurückführen? Ihr seid doch meine Stammesgenossen, seid von meinem Fleisch und Bein, warum wollt ihr also die Letzten sein, wo es gilt, den König heimzuholen? Und zu Amasa sollt ihr sagen, du bist ja doch von meinem Fleisch und Bein. Gott strafe mich jetzt und künftig, wenn du nicht oberster Heerführer bei mir auf Lebenszeit an Joabs Statt wirst. So gewann er die Herzen aller Männer von Juda, so dass sie einmütig die Aufforderung an den König richteten. Kehre du mit allen deinen Dienern zurück. So trat denn der König den Rückweg an, und als er an den Jordan gelangt, waren ihm die Judäer nach Gilgal entgegengekommen, um den König einzuholen und ihn über den Jordan zu geleiten. Auch der Benjaminit Simei, der Sohn Geras, war aus Bachurim mit der Mannschaft der Judäer dem König David entgegengeeilt und mit ihm 1000 Mann aus dem Stamme Benjamin. Außerdem auch Ziba, der Hausverwalter Sauls, mit seinen 15 Söhnen und seinen 20 Knechten. Sie waren schon vor der Ankunft des Königs über den Jordan gesetzt. Als nun die Fähre hinübergefahren war, um die königliche Familie herüberzuholen und sich dem König zur Verfügung zu stellen, warf sich Simei, der Sohn Geras, vor dem König nieder, als dieser eben über den Jordan fahren wollte, und richtete an den König die Worte, »Mein Herr wolle mir keine Verschuldung anrechnen und nicht des Vergehens gedenken, dass dein Knecht sich hat zu Schulden kommen lassen, an dem Tage, als mein Herr, der König, Jerusalem verließ. Der König wolle es mir nicht unversöhnlich nachtragen. Dein Knecht weiß ja, dass ich mich vergangen habe. Doch wie du siehst, bin ich heute als der Erste vom ganzen Hause Josef herabgekommen, um meinem Herrn, den König, einzuholen. Als nun Abisai, der Sohn der Zeruja, das Wort nahm und ausrief, sollte Simei nicht den Tod dafür erleiden, dass er dem Gesalbten des Herrn geflucht hat, entgegnete David, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun, dass ihr mir heute zum Satan werden wollt? Heute soll niemand in Israel den Tod erleiden, da ich doch weiß, dass ich heute wieder zum König über Israel bin. Hierauf sagte der König zu Simei, du sollst nicht sterben, und der König bekräftigte es ihm mit einem Eide. Auch Mephiboset, Sauls Enkel, war herabgekommen dem König entgegen. Er hatte aber weder seine Füße gereinigt, noch seinen Bart gepflegt, noch seine Kleider gewaschen, seit dem Tage, an dem der König weggezogen war, bis zu dem Tage, an dem er glücklich heimkehrte. Als er nun von Jerusalem her dem König entgegenkam, fragte der König ihn, Mephiboset, warum bist du nicht mit mir ausgezogen? Da antwortete er, mein Herr und König, mein Diener hat mich betrogen. Dein Knecht hatte sich nämlich vorgenommen, ich will mir doch meinen Esel satteln lassen und darauf reiten, um mit dem König zu ziehen. Dein Knecht ist ja lahm, aber er hat deinen Knecht bei meinem Herrn, dem König, verleumdet. Jedoch mein Herr, der König, gleicht dem Engel Gottes. So tu nun, was dir gefällt. Denn da das ganze Haus meines Vaters nichts anderes von meinem Herrn und König hat erwarten dürfen als den Tod und du dennoch deinen Knecht unter deinen Tischgenossen aufgenommen hast, welches Recht hätte ich da noch und was hätte ich da noch vom König zu beanspruchen? Der König antwortete ihm, was machst du da noch Worte? Ich bestimme hiermit, du und Ziba sollt euch in den Grundbesitz teilen. Da sagte Mephiboset zum König, er mag sogar das Ganze hinnehmen, nachdem mein Herr und König glücklich heimgekehrt ist. Auch der Gileaditer Barzillai war von Rogelim herabgekommen und mit dem König an den Jordan gezogen, doch nur, um ihn den Jordan entlang zu gleiten. Barzillai war nämlich sehr alt, ein Mann von 80 Jahren, und er war es gewesen, der den König während seines Aufenthalts in Mahanaim versorgt hatte, weil er ein sehr reicher Mann war. Nun sagte der König zu Barzillai, du musst mit mir hinüberfahren, ich will für deinen Unterhalt bei mir in deinen alten Tagen in Jerusalem sorgen. Aber Barzillai erwiderte dem König, wie viele sind noch der Tage meiner Lebensjahre, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? Ich bin jetzt 80 Jahre alt, wie könnte ich da noch zwischen Gutem und Schlechtem unterscheiden? Kann dein Knecht etwa noch schmecken, was ich esse und trinke? Oder kann ich noch der Stimme der Sänger und Sängerinnen lauschen? Wozu sollte also dein Knecht meinem Herrn, dem König, noch zur Last fallen? Nein, nur eben über den Jordan möchte dein Knecht mit dem Könige fahren. Und warum will der König mir mit so reichem Lohn vergelten? Lass doch deinen Knecht heimkehren, damit ich in meiner Vaterstadt beim Grabe meines Vaters und meiner Mutter sterbe. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham, der mag mit meinem Herrn, dem König, hinüberfahren und tu an ihm, was du für gut hältst. Der König antwortete, ja, Kimham soll mit mir hinüberfahren und ich will an ihm tun, was dir erfreulich ist und will dir jeden Wunsch erfüllen. Als dann alles Kriegsvolk über den Jordan gesetzt und auch der König hinübergefahren war, küsste dieser den Barzillai und nahm mit Segenswünschen Abschied von ihm. Darauf kehrte jener in seinen Wohnort zurück, während der König nach Gilgal weiterfuhr und Kimham ihn begleitete. Das gesamte Kriegsvolk von Juda aber und auch die Hälfte der Kriegsvolkes von Israel war mit dem König hinübergezogen. Da kamen plötzlich alle Männer Israels zum König und fragten ihn, warum haben unsere Volksgenossen, die Judäer, dich entführt und haben den König mit seiner Familie und seinem ganzen Hofe über den Jordan gebracht? Da antworteten alle Judäer der Israeliten, der König steht uns doch am nächsten. Warum regt ihr euch hierüber so auf? Haben wir etwa auf Kosten des Königs gelebt? Oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht? Aber die Israeliten entgegneten den Judäern: Wir haben den zehnfachen Anteil am König und somit haben wir auch an David mehr Anrecht als ihr. Warum habt ihr uns also zurückgesetzt? Und haben wir nicht zuerst die Absicht ausgesprochen, unseren König zurückzuholen? Die Worte der Judäer aber waren darauf noch leidenschaftlicher als die der Israeliten. Nun befand sich dort zufällig ein nichtswürdiger Mensch namens Seba, der Sohn Bichris, ein Benjaminit, der stieß in die Posaune und rief aus: Wir haben keinen Anteil an David und nichts zu schaffen mit dem Sohne Isais. Ein jeder begehe sich in seinen Wohnort, ihr Israeliten. Da fielen die Israeliten insgesamt von David ab und schlossen sich an Seba, den Sohn Bichris, an. Die Judäer aber blieben ihrem König treu, vom Jordan bis nach Jerusalem. Als nun David in seinen Palast nach Jerusalem zurückgekommen war, ließ er die 10 Nebenweiber, die er zur Hut des Palastes zurückgelassen hatte, in ein besonderes Haus bringen und sorgte dort für ihren Unterhalt, hatte aber keinen Verkehr mehr mit ihnen. So lebten sie eingesperrt bis zu ihrem Todestage, gleichsam als Witwen bei Lebzeiten. Darauf befahl der König dem Amasa: Biete mir die Mannschaften von Juda binnen 3 Tagen auf und sei du selbst dann hier zur Stelle. Amasa machte sich nun daran, die Judäer aufzubieten. Als er jedoch über die ihm genaue bestimmte Zeit hinaus ausblieb, sagte David zu Abisai: Nun wird Seba, der Sohn Bichris, für uns noch gefährlicher werden als Absalom. Nimm du die Leute deines Herrn und verfolge ihn, damit er nicht etwa feste Städte für sich gewinnt und uns viel zu schaffen macht. Da zogen denn unter Abisais Führung Joab mit seinen Leuten sowie die Kreti und Pleti und alle Kriegshelden ins Feld. Sie zogen aus Jerusalem aus, um Seba, den Sohn Bichris, zu verfolgen. Als sie nun bei dem großen Stein in Gibeon waren, kam Amasa ihnen zu Gesicht. Joab aber war mit seinem Waffenrock bekleidet und hatte sich darüber ein Schwert umgegürtet, das ihm in seiner Scheide an die Hüfte gekoppelt war und das er, als er vorging, aus der Scheide herausfallen ließ. Darauf redete Joab dem Amasa mit den Worten an: Geht es dir gut, lieber Bruder? Dabei fasste Joab mit der rechten Hand Amasa beim Bart, um ihn zu küssen. Amasa hatte aber nicht auf das Schwert geachtet, das Joab in der Hand hatte. So stieß Joab es ihm in den Leib, sodass ihm die Eingeweide auf die Erde herausfielen und er starb, ohne dass er ihm noch einen zweiten Stoß zu versetzen brauchte. Während dann Joab und sein Bruder Abisai die Verfolgung Sebas, des Sohnes Bichris, fortsetzten, musste einer von den Leuten Joabs bei Amasa stehen bleiben und ausrufen: Wer es mit Joab hält und wer für David ist, folge Joab nach. Amasa aber hatte sich in seinem Blute gewälzt und lag mitten auf der Straße. Als nun der Mann sah, dass die Leute alle stehen blieben, schaffte er Amasa von der Straße weg aufs Feld und warf einen Mantel über ihn, weil er sah, dass alle, die an ihn herankamen, stehen blieben. Nachdem er ihn aber von der Straße weggeschafft hatte, zogen alle Leute vorüber hinter Joab her, um an der Verfolgung Sebas teilzunehmen. Dieser hatte aber alle Stämme Israels bis nach Abel-Beth-Maacha durchzogen. Nur eben alle Bichri-Leute waren hinter ihm hergekommen, ebenfalls dorthin. Nun kamen jene heran und belagerten ihn in Abel-Beth-Maacha. Sie führten gegen die Stadt einen Wall auf, der an die Außenmauer stieß. Und alle Leute Joabs unterwühlten die Mauer, um sie zum Einsturz zu bringen. Da eine kluge Frau rief aus der Stadt heraus: Hört, hört, fordert doch Joab auf, hierher zu kommen, ich möchte mit ihm reden. Als er nun nahe an sie herangekommen war, fragte die Frau: Bist du Joab? Er antwortete ihr: Ja, ich bin's. Da sagte sie zu ihm: Höre, was deine Magd dir zu sagen hat. Er antwortete: Ich höre. Da fuhr sie fort: Früher pflegte der Volksmund zu sagen, fragt nur in Abel an, und so kann man glücklich ans Ziel. Wir gehören zu den friedlichsten, getreuesten Leuten in Israel, und du suchst eine Stadt, eine Muttergemeinde in Israel zu zerstören? Warum willst du das Eigentum des Herrn zugrunde richten? Da antwortete Joab: Ganz fern liegt es mir, dass ich zerstören und dass ich zugrunde richten will. Die Sache liegt nicht so, sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim namens Seba, der Sohn Bichris, hat sich gegen den König, gegen David, empört. Liefert ihn aus, ihn allein, so ziehe ich von der Stadt ab. Da erwiderte die Frau dem Joab: Sein Kopf soll dir alsbald über die Mauer zugeworfen werden. Hierauf redete die Frau mit ihrer Klugheit auf die ganze Einwohnerschaft so lange ein, bis sie Seba, den Sohn Bichris, den Kopf abhieben und ihn dem Joab zuwarfen. Da ließ Joab mit der Posaune zum Abzug blasen, und seine Leute zogen von der Stadt ab und zerstreuten sich, ein jeder in seinen Wohnort. Joab aber kehrte nach Jerusalem zum König zurück. Nachträge zum zweiten Buch Samuel. Joab war oberster Heerführer in Israel, Benaja, der Sohn Jojadas, war Befehlshaber der Kreti und Pleti. Adoram war Oberaufseher über die Fronarbeiten, Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler, Seja war Staatsschreiber, Zadok und Abiatar waren Priester und Ira, der Jaid, war ebenfalls ein Priester Davids. Herr, du kennst die Verstrickungen unseres Herzens, unsere verletzten Beziehungen und die Unruhe, die Schuld hinterlässt. Lehre uns, dir auch dann zu vertrauen, wenn Wege unübersichtlich werden. Bewahre uns vor Stolz, heile, was zerbrochen ist, und richte uns durch deine Gnade neu aus. Amen. Nimm heute einen Konflikt oder eine verletzte Beziehung bewusst vor Gott. Bitte ihn nicht zuerst um schnelle Lösungen, sondern um ein wahrhaftiges, demütiges und friedfertiges Herz. Bis morgen und vergiss nicht, auch durch verwundete Geschichten führt Gott seine Treue weiter.